HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Feuer auf Idlib. Seit Tagen beschießt die syrische Armee die Region. 3 Millionen sind eingeschlossen. Opferzahlen unbekannt.
Im schlimmsten Fall wird Idlib die Helfer überfordern. Es könnte einen humanitären Notfall geben, in einem Ausmaß, das wir selbst in der syrischen Krise noch nicht gesehen haben.
Der Krieg sei gewonnen, sagen sie in Damaskus. Nun sei die Zeit gekommen, über Geld und auch das große Geschäft zu reden.
Es ist wichtig, die humanitäre Seite des syrischen Konfliktes in den Vordergrund zu stellen und den Wiederaufbau zu organisieren. Ich denke, alle sind daran interessiert, auch Europa.
Der Wiederaufbau Syriens dürfte nach örtlichen Berechnungen rund 250 Milliarden US-Dollar verschlingen. Es werden also Geldgeber gesucht.
Deutschland muss für den Wiederaufbau zahlen. Naja, muss ist vielleicht zu hart gesagt, aber Deutschland ist ein freundliches Land und sie werden sicherlich zahlen.
Noch hat die mutmaßliche Entscheidungsschlacht in Syrien, die Schlacht um die Provinz Idlib im Nordwesten des Landes, nicht einmal richtig begonnen. Da beraten die mächtigsten Akteure schon über einen Wiederaufbau des Landes, über künftige Machtstrukturen und Einflusssphären und über eine Verfassung für Syrien nach dem Krieg. Es sind die Verbündeten des Assad-Regimes, die das tun, Russland und der Iran. Und auch die Türkei sitzt mit am Tisch beim Treffen mit dem UNO-Sondergesandten heute in Genf. Unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen sollen danach weitere Gespräche folgen, an denen sich dann auch die deutsche Bundesregierung beteiligen wird. Und wenn es nach dem Assad-Regime und seinem russischen Verbündeten Wladimir Putin geht, dann soll sich Deutschland, wir haben es eben gehört, vor allem finanziell an Syriens Zukunft beteiligen, nämlich am teuren Wiederaufbau des zerstörten Landes. Und zwar aus eigenem Interesse, damit die syrischen Flüchtlinge nämlich bei uns möglichst bald einen Anreiz bekommen, wieder in ihr Land zurückzukehren. Nach dem bekannten Motto, Fluchtursachen bekämpfen. Obwohl doch die größte und stärkste Fluchtursache aller Voraussicht nach erhalten bleiben wird. Denn über ein Ende des Assad-Regimes redet keiner. Zum Leidwesen, im wahrsten Sinne des Wortes, der Millionen Flüchtlinge, die vor genau diesem Regime geflohen sind. Sie sind wohl auch nicht gefragt, wenn es darum geht, für Syrien nach 7 Jahren Bürgerkrieg eine neue Verfassung zu schreiben. Ebenso wenig wie die syrischen Kurden, die doch mitgeholfen haben, die Islamisten in der Region zu besiegen. Es sieht also sehr danach aus, als würde die Zukunft Syriens viele Verlierer hervorbringen und viel Hass für die kommenden Schlachten. Mitten im Krieg, Zukunft für Syrien gesucht, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn dort, wo die Armee des Assad-Regimes mit russischer Unterstützung ihre entscheidende Schlacht schlagen will, in der Provinz Idlib, der letzten Hochburg der Aufständischen. Das Geschehen dort beobachtet unser Korrespondent Carsten Kühntop.
Die Ziele der syrischen und russischen Kampfflugzeuge lagen am Wochenende im Süden der Provinz Idlib und im Norden der angrenzenden Provinz Hama. Dies sind Gegenden, die landwirtschaftlich geprägt und nicht sehr dicht besiedelt sind. Die syrische Armee setzte auch schwere Artillerie ein und Hubschrauber warfen Fassbomben ab, eine international geächtete Waffe. Die Angriffe am Samstagvormittag wurden als die heftigsten seit mehreren Wochen beschrieben. Innerhalb weniger Stunden fielen etwa 80 Bomben. Insgesamt waren es während des Wochenendes mehr als 150. Mindestens 7 Menschen wurden dabei getötet, darunter auch Kinder. Dass es nicht mehr Opfer waren, dürfte sich dadurch erklären, dass während der vergangenen Wochen viele Menschen diese Region bereits verlassen hatten. Dieser Mann machte sich am Samstag auf den Weg mit Familienangehörigen auf der Pritsche eines kleinen Lastwagens das Hab und Gut. Wir kommen aus dem Süden von Idlib und wurden von den russischen Luftangriffen, den Fassbomben und dem Artilleriebeschuss vertrieben. Sie haben uns mit allem beschossen und wir sind auf dem Weg in den Norden. In den letzten Tagen hat sich diese Flüchtlingsbewegung verstärkt, so Rami Abderrahman von der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Großbritannien. Die Fluchtströme in Idlib haben die Zahl von 5000 Menschen überschritten. Aus Angst vor der bevorstehenden Militäroffensive verließen sie die Stadt Jisr al-Shurur und den Süden der Provinz Idlib nach Norden. Für die Zivilisten gibt es nirgends sichere Fluchtkorridore. Wenn der Angriff startet und sich ausweitet, wird das für sie sehr schwierig werden, vor allem wenn Luftangriffe auf Bevölkerungszentren beginnen. Da dürfte es viele Tote geben und es wird für die Menschen unmöglich sein, irgendwo Zuflucht zu finden. Ins Visier nahmen die syrischen und russischen Jets in den vergangenen Tagen offenbar auch Einrichtungen zur Gesundheitsversorgung. Die Hilfsorganisation UOSSM mit Sitz in der Schweiz unterstützt Krankenhäuser und Kliniken in Syrien seit 6 Jahren. Sie berichtete, 3 in Höhlen gebaute Behelfskliniken seien zerstört worden. Außerdem 2 Zentren der Weißhelme, einer Zivilschutzorganisation. Außerdem hätten die Angriffe die Zentrale eines Ambulanzdienstes zerstört. Die Situation in Idlib ist denkbar kompliziert. Von den geschätzt 3 Millionen Menschen, die in dem Rebellengebiet leben, ist jeder 2. ein Binnenflüchtling. Diese Menschen waren während der vergangenen Jahre vor den Regierungskräften nach Idlib geflohen, der letzten Bastion der Aufständischen in Syrien. Dort sind nun mehrere rivalisierende Milizen aktiv. Am mächtigsten ist eine Allianz von Dschihadisten, die international als Terrororganisation gilt.
Das berichtet unser Korrespondent Carsten Küntop aus der Provinz Idlib, der letzten von 4 sogenannten Deeskalationszonen, die aber ihrem Namen alle keine Ehre gemacht haben, weil das Assad-Regime jedes Mal denselben Anlass fand, um sie für sich zurückzuerobern. Und zwar den Anlass, dort angeblich Terroristen bekämpfen zu müssen. Was aber nach allem, was wir wissen, nur für die letzte der 4 Zonen eine Berechtigung hat, eben für die Provinz Idlib. Dass dort nun eine große Militäroffensive bevorsteht, macht nicht zuletzt dem UNO-Sondergesandten Staffan de Mistura Sorge, denn es gebe doch gleichzeitig ernsthafte Gespräche in Richtung einer Gründung eines Komitees, das eine neue syrische Verfassung entwerfen solle, sagt er. Und solche Gespräche seien doch wohl kaum vereinbar mit einer Militäroffensive. Wirklich nicht? Gab es dann nicht im Zweiten Weltkrieg eine Konferenz 3 Großmächte, deren Staats- und Regierungschefs noch vor Kriegsende an einer Nachkriegsordnung bastelten? In Jalta, auf der Krim? Mein Kollege Thiemen Glatt blickt für uns zurück.
Es gibt ein berühmtes Foto vom Ende der Konferenz in Jalta. Darauf sehen die sogenannten großen 3 gar nicht so groß aus. Winston Churchill sitzt ergraut neben einem sichtlich angeschlagenen Franklin D. Roosevelt und daneben beugt sich Josef Stalin im Generalsgewand angriffslustig nach vorne. An diesem Tag hatten die 3 Herren die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg neu verteilt.
Was wurde in Jalta besprochen?
Jalta war die 2. Konferenz der alliierten Streitmächte im Zweiten Weltkrieg. Bereits 1943 hatten sich die großen 3 in Teheran getroffen, um gemeinsame Kriegsschritte gegen Deutschland zu besprechen. Als sich die Politiker im März 1945 auf der Krim wiedersahen, war der Sieg über Deutschland nur noch eine Frage der Zeit. Jetzt musste geklärt werden, was mit Deutschland nach dem Krieg passieren sollte. Dabei drängten die Westalliierten im Gegensatz zur Sowjetunion erstmals auf ein starkes und stabiles Deutschland.
Welche Pläne verfolgten die Alliierten?
Josef Stalin wollte Deutschland um jeden Preis teilen. Sein Ziel war, ein Ring von Satellitenstaaten um die Sowjetunion zu bauen und Deutschland klein zu halten. Winston Churchill hatte da seine Bedenken. Er glaubte, dass eine Ansammlung von Kleinstaaten die geforderten Reparationsleistungen schlechter aufbringen könnten als ein gemeinsames Deutschland. Außerdem fürchtete Churchill, dass durch eine Zersplitterung des Landes zusätzliche Unruhen entstehen könnten.
Welche Ergebnisse hatte die Konferenz?
Churchill konnte in der Kapitulationsurkunde für Deutschland, die in Jalta beschlossen wurde, eine interpretierbare Formulierung durchsetzen. Sie schloss zwar eine Aufteilung nicht aus, konnte aber auch im Sinne einer bloßen Dezentralisierung Deutschlands verstanden werden. Außerdem war Jalta die Geburtsstunde der französischen Besatzungsmacht. Stalin stimmte dem allerdings nur widerwillig zu. Voraussetzung war, dass sich die künftigen französischen Besatzungsgebiete nur aus der britischen und amerikanischen Besatzungszone zusammensetzten.
Welche Folgen hatte das Treffen in Jalta?
Jalta war der Ursprung der 4 deutschen Besatzungszonen und damit der Anfang des Landes, das wir bis heute kennen. So forderte Stalin zum Beispiel in Jalta zum ersten Mal die Oder-Neiße-Linie als Deutschlands Ostgrenze. Doch die Konferenz hatte auch noch eine weitere, entscheidende Folge. Denn dort einigten sich die großen 3 über die letzten strittigen Fragen zur Charta der Vereinten Nationen. Seither haben die ständigen Mitglieder der Versammlung ein Vetorecht. Ohne dieses Zugeständnis wäre keine Einigung möglich gewesen und die Vereinten Nationen wohl wieder in der Schublade der Geschichte verschwunden.
Aber ausgerechnet dieses Vetorecht hat eine friedliche Lösung des Syrien-Konflikts immer wieder blockiert, weil eine der Vetomächte, nämlich Russland, nicht so wollte wie die anderen. Immerhin ist die Konferenz von Jalta ein Beispiel dafür, dass in einem Krieg gleichzeitig die Waffen und die Politiker sprechen können. Zum Beispiel über die künftige territoriale Gliederung des Landes, in dem und um das zur selben Zeit noch gekämpft wird. Im Falle Syriens aber werden die auswärtigen Mächte, anders als in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, gerade nicht über ein Land verfügen können, dessen Machthaber besiegt ist. ganz im Gegenteil. Dr. Matthias Hartwig, wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für ausländisches Recht, öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Guten Abend.
Guten Abend.
Welchen Sinn hat es denn überhaupt, über die künftige Ordnung und Verfassung eines Landes zu konferieren, wenn dort im selben Moment der alte Machthaber ansetzt, die entscheidende Schlacht für sich zu entscheiden?
Das ist ganz fraglos eine schwierige Situation für eine Verfassungsbildung, denn die Verfassungsbildung soll ja geschehen durch Kräfte, die an diesem Streit beteiligt sind. Und da ist natürlich jeder interessiert daran, aus der Position der Stärke zu verhandeln. Aus diesem Grunde will Assad gewissermaßen diesen Krieg zu Ende kämpfen, bei dem ihm ja, das kann man ja so sagen, doch ein Sieg winkt. Und daher will er sicherlich sich ernsthaft mit diesen Fragen erst beschäftigen, mit den Fragen der Verfassungsbildung, wenn dieser Krieg zu einem Ende gekommen ist. Das heißt, ganz im Augenblick jetzt, wo eben die nächste Schlacht geplant ist, ist nicht davon auszugehen, dass man in seriöser Weise die Verfassungsbildung angeht.
Sie selbst, Herr Hartwig, haben ja schon an Beratungen über Nachkriegsverfassungen mitgewirkt, und zwar im Jemen und in Libyen. Das sind nun beides Länder, in denen von Ordnung zurzeit keine Rede sein kann. An welche Grenzen sind Sie und Ihre Kollegen da offenbar gestoßen?
Ja, das sind eben zwei traurige Beispiele für Fälle, wo es schwierig und ich muss eigentlich sagen unmöglich war, eine Verfassung auszuarbeiten, solange dort es nicht zu einer Stabilisierung der politischen Situation gekommen ist, solange dort eben militärische Auseinandersetzungen geführt wurden. Im Jemen steckt die Verfassungsgebung noch ganz in den Anfängen und solange dort eben auch noch bombardiert wird, sei es durch Saudi-Arabien, sei es durch andere Staaten, ist es nicht damit zu rechnen, dass seriöse Schritte unternommen werden im Hinblick auf eine Verfassungsgebung. In Libyen ist zwar jetzt eine Verfassung durch ein Komitee, durch eine verfassungsgebende Versammlung verabschiedet worden, allerdings erfordert sie ein Referendum und das, also eine Volksabstimmung, und das ist bei den derzeitigen Gegebenheiten eigentlich nicht vorstellbar, dass sie durchgeführt werden kann.
Kann, ja, muss man aus dem, was Sie schildern, nicht gerade schließen, dass es völlig unmöglich ist, sich um eine Verfassung Gedanken zu machen, wenn noch gekämpft wird?
Also es ist jedenfalls sehr schwer, und da würde ich auch die Situation abgrenzen von der Situation in Jalta, die ja im vorherigen Beitrag angesprochen worden ist. Da ging es ja auch im Wesentlichen um eine letztlich muss man sagen, Besetzung und Aufteilung Deutschlands, während es ja wir hier sprechen über die neuere innere Gestaltung dieses jetzt konkret von Syrien. Und da muss natürlich die Bevölkerung mitwirken, und die Bevölkerung kann erst mitwirken, wenn es einigermaßen eine Stabilisierung eingetreten ist.
Nun könnte natürlich das eine Chance bedeuten für alle, denen etwas daran liegt, dass es in Syrien eben nicht mehr ein solches Regime gäbe, wie das unter Assad der Fall gewesen ist und voraussichtlich auch wieder der Fall sein wird. Bietet so eine Verfassungsbildung die Chance, ja, europäische Grundsätze von Demokratie zu übertragen in solche Länder? Ist es überhaupt sinnvoll, mit so einem Ansatz da heranzugehen, in Ländern, die eine ganz andere politische Tradition haben als wir?
Die Frage ist absolut berechtigt. Natürlich sagen wir, dass wir doch über eine geraume Zeit es uns gelungen ist, politische Systeme herzustellen, in denen wir einigermaßen doch friedlich miteinander leben, in denen eine politische Herrschaft ausgeübt werden kann, aber auch der politische Wechsel möglich ist. Das sind natürlich Prinzipien, die wir gern auch in diese Länder übertragen wollen. Auf der anderen Seite dürfen wir nie vergessen, die Voraussetzungen, unter denen das bei uns möglich ist, nämlich eine doch auch stabile Zivilgesellschaft und eine Parteienlandschaft, die eben aktiv an dem politischen Leben teilnimmt und auch eben den Willen des Volkes an die staatlichen Organe überträgt. Und solche Parteien und solche zivilen Gruppierungen, die fehlen natürlich in diesen Ländern wie Jemen, Libyen und leider jetzt muss man auch sagen Syrien nach diesem schrecklichen Bürgerkrieg.
Wenn man daraus aber nun den Schluss zieht, man kann bestimmte europäische Grundsätze nicht übertragen in andere Länder, dann kann man aber auch gleich sagen, ja, dann können die auch ihre Verfassung selber machen, denn nach ihren Machtstrukturen kriegen die das auch ohne unsere Hilfe hin.
Ich meine, die beste Verfassung ist natürlich die, die auf die Probleme des jeweiligen Landes antwortet. Und da muss man sagen, dass es natürlich man sich auch andere Verfassungsmodelle vorstellen kann, die möglicherweise und sogar wahrscheinlich besser den Anforderungen dieser jeweiligen Länder, hier konkret auch Syriens, entsprechen. Ich könnte mir eben vorstellen, dass da Verfassungen zunächst mal im Sinne eines Überganges gebildet werden, die garantieren, dass alle Parteien sich an dem politischen Prozess beteiligen können. Dass es also nicht nach dem Prinzip Gewinner und Verlierer geht, der ja gewissermaßen bei uns auch in unserem demokratischen System angelegt ist, sondern dass man eben sich darum bemüht, dass grundsätzlich alle Parteien für eine Übergangszeit an der Ausübung der Macht beteiligt sind.
Dem müsste dann aber vorausgehen, dass sich die Akteure im Syrienkrieg, zu denen ja eben auch maßgeblich auswärtige Mächte gehören, genau darauf einigen, dass sie sozusagen einen Machtausgleich erstmal untereinander herbeiführen und den dann praktisch übertragen nach Syrien hinein, dass dort die Interessen praktisch wiedergespiegelt sich in einer neuen Verfassung wiederfinden.
Das ist natürlich jetzt auch im Augenblick die Bemühung. Und vor diesem Hintergrund nochmal muss man natürlich auch sehen, dass alle die Beteiligten eine möglichst gute Ausgangsposition haben wollen. Und in dem Sinne sind natürlich die Syrer und auch ihre Verbündeten, die jetzige syrische Regierung und ihre Verbündeten daran interessiert, dass eben am Ende dieses Bürgerkriegs gesagt werden kann, das syrische Regime hat gewonnen. Trotzdem wird ein Frieden, ein dauerhafter Frieden, sich nur einrichten lassen, wenn auch die anderen Seiten mit berücksichtigt werden. Da gibt es auch schon Ansätze, selbst bei den Russen, dass das in Betracht genommen werden muss. Die Russen haben ja schon einen Verfassungsentwurf mal vorgelegt, der eine Diskussionsgrundlage bilden könnte. Und da in diesem Verfassungsentwurf ist das Bemühen zu erkennen, dass eben auch Oppositionsgruppen, die insbesondere territorial sich identifizieren lassen, ein Mitspracherecht zur zukünftigen Politik in Syrien erhalten.
Dr. Matthias Hartwig, wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für ausländisches Recht, öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Vielen Dank. Mitten im Krieg, Zukunft für Syrien gesucht. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und jetzt hören wir von einer Reise der besonderen Art durch Syrien. Der Schriftsteller Khaled Khalifa schildert sie uns in seinem neuen Buch mit dem Titel »Der Tod ist ein mühseliges Geschäft«. Es ist die Geschichte der drei Geschwister Fatima, Hussein und Bulbul. Sie transportieren den Leichnam ihres Vaters in einem Minibus quer durch Syrien, denn sein letzter Wunsch war es, in seinem Heimatdorf bestattet zu werden. Die Reise dorthin, die in früheren Zeiten problemlos zu bewältigen gewesen wäre, sie wird im Krieg zur fast unlösbaren Aufgabe.
Der Tod war wie eine gewaltige Flut, die alle umgab, dachte Bulbul und resonierte über seine Unfähigkeit, diesem Tod zu entrinnen. Er erinnerte sich an die übertrieben pompösen Leichenzüge, die das Regime seinen Toten einst gewährt hatte und im Fernsehen übertragen ließ. Es gab ein Musikchor, das die Märtyrerhymne spielte. Auf jedem Sarg lag ein großes Blumenbouquet mit dem Namen des Führers der Streitkräfte, der gleichzeitig der Präsident des Landes war. Die Sprecherin verkündete mit vernehmlicher Stimme den Namen des Dahingegangenen und fügte diesem den Titel Märtyrer und seinen Rang hinzu. Auch die Familie wurde gezeigt, die sich geehrt und stolz gab, dass ihr Sohn den Märtyrertod sterben und sein Leben dem Vaterland und dem Führer als Opfer bringen durfte. Bulbul erinnerte sich an die vielen Geschichten, die seine Kollegen mit großer Leidenschaft erzählten. Geschichten von der Suche nach Toten und deren Bestattung. Voller Zorn berichteten sie über völlig mit Toten überfüllte Krankenhäuser. Die Suche nach einem Toten war ein mühseliges Geschäft, und nicht selten war die Familie gezwungen, nachdem sie die Mitteilung vom Tod ihrer Söhne erhalten hatte, selbst zum Kampfplatz zu gehen und nach den Leichen zu suchen, die in irgendeinem Massengrab verscharrt, unter den Trümmern von Häusern verschüttet oder im Eisen verbrannter Panzer oder Kanonen verschmort waren. Solche Gedanken gingen Bulbul durch den Kopf, während er mit dem Gefühl, privilegiert zu sein, den Vater anschaute. Wenigstens wurde ihm nun, da er tot war, die Aufmerksamkeit seiner drei Kinder zuteil und er lag nicht irgendwo herum. Ein langer Weg lag vor ihnen und sie würden noch genug Zeit haben, über die positiven Seiten des Verstorbenen zu reden und sich die Vergangenheit zu vergegenwärtigen.
Der Tod ist ein mühseliges Geschäft, so heißt der Roman von Khaled Khalifa. Wie die Reise weitergeht, erfahren wir noch. Sich die Vergangenheit zu vergegenwärtigen, und zwar die Vergangenheit des syrischen Bürgerkriegs, ist das eine. Denen, die darunter gelitten haben, dürfte das leichter fallen, als ihnen lieb ist, diese Vergegenwärtigung. Aber die Vergangenheit juristisch aufzuarbeiten, das ist mit besonderen Schwierigkeiten verbunden. Einen Anfang hier bei uns in Deutschland hat jetzt die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe gemacht. Sie hat Haftbefehl erlassen gegen einen hochrangigen Funktionär des Assad-Regimes in Syrien. Meine Kollegin Claudia Sauter erzählt uns mehr über den Mann und über den Haftbefehl.
Ein Mann Mitte 60, Chef des berüchtigten Geheimdienstes der syrischen Luftwaffe, seit fast einem Jahrzehnt einer, der mit der Familie Assad aufgestiegen ist und ebenfalls seit Jahrzehnten zum inneren Kreis des syrischen Machthabers gehört. Das ist Jamil Hassan. Er genießt aus verschiedenen Gründen das Vertrauen der Assads. Zum einen gehört er wie sie zur schiitischen Sekte der Alawiten, die Zugehörigkeit zu dieser religiösen Minderheit verbindet. Wichtiger aber noch ist Jamil Hassans bedingungslose Loyalität zu den Assads. Die hat er schon als junger Sicherheitsoffizier bewiesen, 1982 während des Massakers an aufständischen Muslimbrüdern in der syrischen Stadt Hama. Seriösen Schätzungen nach wurden dort 20.000 Menschen getötet. Jamil Hassan lernte in vorderster Front seine Lektion, dass äußerste Grausamkeit gegen die Zivilbevölkerung zum Erfolg führen kann. Nach Hama wagte kein Syrer mehr, gegen die Assads zu protestieren. Das änderte sich erst im April 2011, während des arabischen Frühlings, als Demonstranten mehr Freiheit forderten und ein Ende des Terrors der syrischen Geheimdienste. Aber die Proteste wurden schnell niedergeschlagen und als mindestens 43 Menschen getötet wurden, verhängte die Europäische Union ein Einreiseverbot gegen Jamil Hassan. Jetzt, 7 Jahre später, wird er auf Betreiben von Bundesanwaltschaft und Bundesgerichtshof mit internationalem Haftbefehl gesucht. Der Generalbundesanwalt wirft ihm Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Mehr als 50.000 Bilder eines ehemaligen syrischen Militärfotografen belegen diesen Vorwurf. Es sind die sogenannten Cäsar-Dateien, benannt nach dem Schutznamen des Fotografen, der zwischen 2011 und 2013 in den Gefängnissen des Geheimdienstes die verstümmelten Leichen der Gefangenen dokumentierte. Diese Dateien sind jetzt eine riesige Datensammlung für die Justiz. Der Militärfotograf zog die Bilder nämlich heimlich auf USB-Stick und schmuggelte sie ins Ausland. Man kann mit ihrer Hilfe Orte, Institutionen, Foltermethoden und Todesursachen belegen. Sie sind ein wichtiger Baustein der Anklage gegen Jamil Hassan. Denn auch 3 ehemalige Ankläger von Kriegsverbrechertribunalen halten die Cäsar-Dateien für echt und authentisch. Die Fotos seien der Beweis, dass die Assad-Regierung für Tötungen im industriellen Ausmaß verantwortlich sei. Der Generalbundesanwalt hat aber auch wegen der zahlreichen Giftgaseinsätze gegen die syrische Bevölkerung Haftbefehl gegen Jamil Hassan erlassen. Bis heute sind 30 Gasangriffe aktenkundig, mindestens 20 werden dem Assad-Regime und seinem Geheimdienstchef zugeordnet.
Claudia Sauter über Jamil Hassan, eben jenen Geheimdienstchef, der über die syrische Bevölkerung gesagt hat, ein Land mit 10 Millionen vertrauenswürdigen Leuten, die der Führung gehorchen, ist besser als ein Land mit 30 Millionen Vandalen. Zitat Ende. Die Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR, vertritt viele überlebende Opfer des Assad-Regimes in Syrien und ihre juristischen Anliegen. Und ich bin jetzt verbunden mit Alexandra Lilly Carter. Sie arbeitet als Legal Advisor, als juristische Referentin beim ECCHR. Guten Abend.
Guten Abend.
Einen Haftbefehl wie den gegen Jamil Hassan zu erlassen, von Deutschland aus, obwohl weder deutsche Täter noch deutsche Opfer involviert sind, das ist möglich aufgrund des sogenannten Weltrechtsprinzip. Danach können schwerste Völkerrechtsverletzungen überall verfolgt werden, wenn der Täter sonst straffrei bliebe. Aber Frau Carter, was nützt ein solcher Haftbefehl? Jamil Hassan wird ja wohl kaum vom syrischen Regime ausgeliefert werden.
Ja, das können wir natürlich nicht vorhersagen, aber was wir sagen können, ist, dass hochrangige Funktionäre des Assad-Regimes immer noch und auch 2018 in die Europäische Union eingereist sind. Das heißt, das syrische Regime scheut nicht davor, auch trotz europäischer Sanktionen Reisen zu betätigen. Und deswegen, ja, können wir sagen, selbst wenn er jetzt nicht im Moment in seiner Funktion reist, aber wenn er in 2, 3, 5, 10 Jahren sich entscheiden sollte, nach Paris, nach London, irgendwohin anders zu reisen, dann natürlich greift der Haftbefehl und er muss sich mit dem konfrontieren, was er jetzt so systematisch betreibt in Syrien. Diese industrialisierte Tötung, Verhaftung und Folter von friedlichen Demonstranten oder der oppositionellen Movements gegen die Regierung.
Jetzt nehmen wir also mal an, es gelingt, mutmaßliche Kriegsverbrecher wie Jamil Hassan und eben auch andere aus Syrien in Deutschland vor Gericht zu stellen, so wie es 2011 gelungen ist, Funktionären der Hutu-Miliz aus Ruanda in Deutschland den Prozess zu machen, ebenfalls auf Grundlage des Weltrechtsprinzips. Wie schwierig wäre dann die Beweisaufnahme in einem solchen Fall?
Ja, also wir sind natürlich mit der Tatsache konfrontiert, dass die zu verhandelnden Taten viele Kilometer von Deutschland entfernt stattgefunden haben. Und im Moment dauert ja auch der Konflikt noch an. Und zudem die andere Schwierigkeit ist auch, dass wir nicht gegen die unmittelbare Täter in dem Fall von Jamil Hassan auch agieren, sondern die Vorwürfe richten sich gegen einen Vorgesetzten. Und das ist juristisch gesehen eine weitaus schwierigere Aufgabe, weil wir nicht sein direktes Involvement sozusagen in Frage stellen, sondern seine Aufgabe und seine Vorgesetzten Verantwortung.
Seine Weisungsbefugnis gegenüber denen, die es dann tatsächlich gemacht haben, meinen Sie?
Genau. Aber deswegen sind die Caesar-Fotos oder die Caesar-Dateien von einer solch großen Bedeutung, weil die nicht nur zeigen, was passiert ist, sondern wo es passiert ist, sondern damit auch zeigen, welche Person, nämlich die Person, die diese Institution leitet, nämlich Jamil Hassan, für all die, die Tötungen, für all die Verletzungen, für all die Folter von diesen Personen, zumindest die, die auf den Caesar-Fotos abgebildet sind, verantwortlich ist, genau.
Der Vorsitzende Richter beim Ruanda-Prozess, den ich eben erwähnt habe, der hat damals gesagt, ein solches Verfahren sei mit den Regeln der deutschen Strafprozessordnung nicht in den Griff zu bekommen. An welche Grenzen stößt denn die Strafprozessordnung hier bei uns in einem solchen Verfahren?
Ja, es gibt natürlich viele Ansatzpunkte dafür, dass eine solche Aussage gemacht wurde. Aber wir beim ECCR eher fordern, anstatt dass man sagt, okay, die Strafprozessordnung ist nicht dafür gemacht, ist sie auch nicht. Und es gibt viele Punkte, wo man sie auch ändern könnte. Aber wir fordern, dass sie trotzdem angewandt ist und die kann auch angewandt werden, obwohl sie natürlich nicht per se für Völkerrechtsverbrechen irgendwie gemacht oder erstellt wurde. Aber insbesondere, wenn es um Beteiligung der Zeugen geht, wenn es um Zeugenschutz geht, all diese prozessuale Fragen, insbesondere auch die Beteiligung von Zeugen an Prozessen, dass Betroffene zeitlich über ihre Rechte und auch über ihre Pflichten und ihre Möglichkeit der Teilnahme an solchen Prozessen informiert werden, dass genug Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, dass auch dementsprechende Ermittlungen in Deutschland, aber auch wenn nötig und möglich, beim Tatort auch durchgeführt werden können oder zumindest in der Region. Und all diese Fragen können wir schon, Kritikpunkte von dem FDR-Verfahren dann auch in einem möglichen Verfahren, wenn es um Syrien geht, hoffentlich weiter erweitern.
Nun läuft ja der Krieg in Syrien allem Anschein nach darauf hinaus, dass das Assad-Regime an der Macht bleiben wird. Auf der anderen Seite ist das Interesse vieler überlebender Opfer groß, auch Assad persönlich als Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen. Aber ist die Annahme richtig, dass die Justiz in einem solchen Fall voraussichtlich den Kürzeren ziehen wird, immer gegen die machtpolitischen Gegebenheiten?
Ja, also solange Assad in seiner Position bleibt, kann er nicht einem solchen Verfahren gestellt werden. Aber sollte er eines Tages nicht mehr Staatsoberhaupt sein, dann muss er sich natürlich rechtfertigen für all diese Taten, in denen er als Staatsoberhaupt, von denen er wusste, die er teilweise angeordnet hat oder erlaubt hat, dann muss er sich denen auch stellen. Aber momentan ist er der Strafverfolgung ausgeschlossen.
Alexandra Lillikanter, juristische Referentin bei der Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights. Vielen Dank. Und jetzt stoßen wir wieder zu den Geschwistern Fatima, Hussein und Bulbul in Khaled Khalifas Roman Der Tod ist ein mühseliges Geschäft. Die drei Geschwister wollen den Leichnam ihres Vaters in dessen Heimatdorf bestatten, dem letzten Willen des Vaters entsprechend. Ihr Weg führt sie quer durch den syrischen Bürgerkrieg. Immer wieder stoßen sie auf Straßensperren konkurrierender Kampftruppen. Und an einer dieser Sperren müssen sie sogar eine Religionsprüfung ablegen im Haus des Emirs.
Sie kamen zum Checkpoint und warteten. Ihr Herzschlag war auch außerhalb des Brustkorbs vernehmlich. Bulbul konnte ihn hören. Sie befanden sich direkt im Schussfeld der Scharfschützen. Es wäre ein leichtes, sie abzuknallen. Die Warterei zehrte an ihren Nerven und diesmal wussten sie nicht, in welche Falle sie geraten waren. Hussein zündete sich eine dritte Zigarette an und öffnete die Tür des Minibusses. Da hörte er, ohne jemanden zu sehen, eine seltsame Stimme. »Sofort wieder einsteigen!« Einige Minuten später kam ein schwarz gekleideter, vermummter Mann, der in fehlerhaftem, fremdartigem Arabisch ihre Personalausweise verlangte. Noch bevor sie ihm das Ziel ihrer Reise erläutern konnten, hatte er den Leichnam entdeckt und Hussein erklärte eifrig, sie seien unterwegs, um ihren Vater zu bestatten. Der Mann stammelte etwas in ein Walkie-Talkie, das er in der Hand hielt. Dann zog er die Decke von dem Leichnam, der sich verändert hatte. Drei Bewaffnete eilten heran, sie stiegen zu ihnen ins Auto und befahlen Hussein, zum Gebäude des Emirs am Dorfrand zu fahren. Der Emir sprach ein langsames, schweres Arabisch. Ob er denn die Bestattungsbestimmungen gemäß dem islamischen Gesetz der Scharia kenne, fragte der Emir den überraschten Hussein. Sein Ton war scharf und verriet Missbehagen. Plötzlich setzte der Emir ruhig, aber zornig zu einer Predigt an. Die gesamte Erde des Islam ist den Muslimen Friedhof, letzter Wille oder Testament sind abweichende Neuerungen. In Husseins kräftiger Zustimmung spürte Bulbul den Wunsch seines Bruders, die Leiche um jeden Preis loszuwerden. Dann geschah etwas Unerwartetes. In der Nähe gingen Dutzende von Granaten nieder. Der Emir sprang auf, er rannte hinaus und ließ die drei Geschwister verdutzt mitten in der Halle stehen. Doch sie fassten sich rasch und liefen ihm hinterher. Hussein machte Bulbul ein Zeichen, mit Fatima zurück zum Minibus zu gehen. Der Emir hätte ihnen erlaubt, weiterzufahren, erklärte Hussein den Wächtern, die keinerlei Einwände hatten.
Der Tod ist ein mühseliges Geschäft von Khaled Khalifa. Fortsetzung folgt. Was leider auch für den syrischen Bürgerkrieg gilt. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Mitten im Krieg, Zukunft für Syrien gesucht. So haben wir diesen Tag genannt und wie sich einer der einflussreichsten Akteure in diesem Krieg, der russische Präsident Wladimir Putin, die Zukunft Syriens vorstellt, das erfahren wir jetzt von unserem Mann in Moskau, Hermann Krause. Und er beruft sich dabei unter anderem auf den jüngsten Deutschlandbesuch Putins bei der Bundeskanzlerin.
In seinem Statement vor den Gesprächen mit Angela Merkel in Meseberg am 18. August hatte Wladimir Putin ein Bild von Syrien gezeichnet, in dem Flüchtlinge zurückkehren und der Wiederaufbau des Landes möglich ist. Wladimir Putin: Es ist wichtig, die humanitäre Seite des syrischen Konfliktes in den Vordergrund zu stellen und dem syrischen Volke humanitäre Hilfe zu erweisen und den Wiederaufbau zu organisieren. Ich denke, alle sind daran interessiert, auch Europa. Dieses Treffen mit Angela Merkel wurde von den staatlich gelenkten russischen Medien als etwas Besonderes herausgestellt. Der Außenpolitiker Konstantin Kosatschow erklärte sogar das Ganze zu einem Weltereignis. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland seien jetzt auf einem völlig neuen Niveau. Überraschend auch in der letzten Woche folgende Behauptung einer Moderatorin des Nachrichtensenders Russia 24. Angela Merkel hat zum ersten Mal über die Unterstützung der russischen Aktion in Syrien gesprochen. In einem Interview an die deutschen Medien hat sie betont, dass momentan es am wichtigsten sei, den Sieg über die radikalen Gruppierungen in der Region zu erringen. Was mit dieser angeblichen Aussage der Kanzlerin, die sie so nie gemacht hat, nun beabsichtigt wird, ist nicht ganz klar. Aber es zeigt, Putin sucht die Kooperation mit Merkel. Vermutet wird, dass die Kanzlerin bei den Gesprächen in Meseberg eine alte Formel wiederholte, nämlich, dass ein Wiederaufbau Syriens nur möglich sein wird ohne Bashar al-Assad. Auffallend dann war, dass Wladimir Putin während des Treffens in Teheran am letzten Freitag zur Zukunft Syriens nicht den jetzigen Präsidenten Assad erwähnte, sondern die Vereinten Nationen. In diesem Kontext schlage ich vor, die Pläne des Kongresses des syrischen Nationalen Dialogs, der in Sotschi im Januar tagte, umzusetzen. Ich meine in erster Linie die Bildung eines Verfassungskomitees für Syrien in Genf unter der Ägide der Vereinten Nationen. Ob dies bedeutet, dass der Kreml sich von Assad distanziert, ist nicht ausgeschlossen. Andererseits hat sich Putin immer wieder zu Assad bekannt, diesen in Syrien besucht und auch in den Kreml eingeladen. Voraussetzung aber ist, dass auch der neue Machthaber, sollte es denn je einen geben, Russland als Schutzmacht akzeptiert. Schon jetzt zeigt das russische Fernsehen laufend Bilder von Flüchtlingen, die zurückkehren in Städte wie Homs oder Aleppo. Nach den Gesprächen in Teheran sagte Putin unter anderem auch, in den Gebieten, die sich wieder unter Kontrolle der syrischen Regierung befinden, entsteht nach und nach ein normales Leben. Deshalb hat Russland eine Initiative über die internationale Förderung der Rückkehr der Flüchtlinge angekündigt. Sehr wichtig ist, dass diese Initiative von unseren iranischen und türkischen Partnern unterstützt wird. Auf einer Messe in Damaskus wurde in der letzten Woche bereits um Investitionen geworben. Damit verbunden die Aufforderung, sich jetzt schon die besten Startbedingungen zu sichern. Aber die wenigen Vertreter deutscher Unternehmen in Damaskus halten dies jedoch für zu verfrüht. Denn wie es politisch in Syrien weitergeht, ist nach wie vor ungeklärt.
Das berichtet aus Moskau unser Russland-Korrespondent Hermann Krause. Wie es in Syrien politisch weitergeht, ist zwar zum einen ungeklärt, aber zum anderen maßgeblich und insbesondere vom Verhalten Russlands abhängig. Denn ohne russische Unterstützung stünde Bashar al-Assad jetzt nicht kurz davor, die letzte Rebellenhochburg in Syrien, die Provinz Idlib, einzunehmen. Die Entwicklung in und um Syrien beobachtet auch der Politik- und Islamwissenschaftler Michael Lüders. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Glab. Hallo.
Die Beteiligung am Syrienkrieg ist teuer für Russland. Der russische Präsident könnte das Geld, das er dafür aufwendet, auch sehr gut für Investitionen ins heimische Gesundheitswesen benötigen. Deshalb liegt ihm sehr daran, dass sich Deutschland finanziell am Wiederaufbau Syriens beteiligt. Aber würde er dafür seinen Schützling Assad fallen lassen?
Nein, die Verbindungen zwischen Syrien und Russland werden nach wie vor sehr eng bleiben. Das sind sie im Grunde genommen seit der Unabhängigkeit Syriens nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das hat verschiedene geopolitische Gründe, diese Nähe. Es ist ohnehin erforderlich, wenn man diesen Konflikt in Syrien verstehen will, sich vor Augen zu führen, dass hier zwar einerseits ein Bürgerkrieg stattfindet, aber andererseits vor allem auch eine geopolitische Scharade stattfindet. Ein geopolitisches Wettrennen zwischen den westlichen Staaten einerseits, die das Regime von Assad stürzen wollten, und Russland, Iran und China andererseits, die um jeden Preis an ihm festhalten wollten, um nicht dem Westen ein weiteres Land in der Region zu überlassen. Diesen Stellvertreterkrieg hat der Westen de facto verloren, denn die Armee von Assad hat mit russischer und iranischer Unterstützung das Land weitestgehend, zumindest die wichtigen Teile des Landes, wo die meisten Menschen leben, zurückerobert. Und ja, mit dieser neuen Gefechtslage mag man sich in Washington noch nicht so recht abfinden.
Nun kommt ja, was die Europäer angeht, noch hinzu, dass Putin wahrscheinlich nicht zu Unrecht unterstellt, dass Deutschland, dass die EU es nicht ungern sähen, wenn syrische Flüchtlinge nach Syrien zurückkehren könnten. Aber was wäre das für ein Syrien, wenn sich am Ende, wie es ja zu erwarten steht, das Assad-Regime durchsetzt? Wie wird sich Assads Macht in Syrien nach dem Krieg überhaupt von der vor dem Krieg unterscheiden?
Stärker, als er es war zu Beginn des Krieges, was aber nicht bedeutet, dass er ewig an der Macht bleiben wird. Aus russischer Sicht ist Assad ein wichtiger Verbündeter, um die eigenen geopolitischen Interessen dort in Syrien und in der Region zu wahren. Aber der Mann Assad selber ist in Moskau wie auch in Peking und in Teheran eher von untergeordneter Bedeutung. Man kann sich durchaus vorstellen, dass vor allem die russische Regierung ihn, Assad, fallen lässt und einer neuen politischen Ordnung für Syrien zustimmt. Das aber erst, wenn die Amerikaner aufhören, weiterhin ihr Projekt des Regimewechsels in Syrien zu verfolgen, denn das tun sie. Präsident Trump hat gerade angekündigt, dass amerikanische Truppen, das sind zurzeit etwa 2500 Mann, von denen wir offiziell wissen, auf unbegrenzte Zeit in Syrien stationiert bleiben sollen. Sie sind vor allem eng verbündet mit den Kurden im Norden Syriens, die die östlichen Landesteile versuchen, unter ihre Kontrolle zu bringen. Dort befindet sich das meiste Erdöl und dort ist auch der iranische Einfluss sehr groß und den will man in Washington und zunehmend auch in Europa weitgehend zurückdrängen. Der Krieg ist also noch lange nicht vorbei.
Unter welchen Umständen könnten denn die bisherigen Verbündeten von Assad bereit sein, einem Regimewechsel zuzustimmen?
Gar nicht. Es wird keinen Regimewechsel geben, wobei es nicht um die Person Assad selber geht. Den kann man durchaus ins Exil nach Sotschi oder sonst wohin schicken, aber die Russen werden hier keine Zugeständnisse machen, ebenso wenig die Chinesen und die Iraner. Solange das Projekt Regimewechsel weiterhin auf der Agenda bleibt, solange die Amerikaner und die Europäer nicht akzeptieren, dass Syrien nicht in den westlichen Orbit fallen wird, solange wird es hier auch keine Fortschritte geben. Syrien wird jetzt das Schlachtfeld werden für eine neue, sich ankündigende militärische Auseinandersetzung. Laut der israelischen Zeitung Haaretz bombardieren israelische Flugzeuge mindestens zweimal die Woche syrische Stellungen, die sich vor allem, was sich vor allem gegen den Iran richtet. Und das wird natürlich perspektivisch nicht gut gehen. Es zeichnet sich ab, dass hier ein Stellvertreterkrieg zwischen Israel und dem Iran, zwischen dem Westen und dem Iran auf syrischem Boden ausgetragen werden wird. Und für die Menschen ist das natürlich alles eine verheerende Entwicklung. Sie zahlen den Preis dafür, dass die Großmächte auf ihre Kosten pokern.
Angesichts dieser militärischen Entwicklung, die Sie da jetzt nachzeichnen oder vorzeichnen, wenn man so will, mutet es ja noch merkwürdiger an, dass die UNO parallel dazu einen Prozess einer Verfassungsbildung ins Werk gesetzt hat in Genf, gemeinsam mit den mächtigen Akteuren dieses Konflikts. Wird sich in dieser Verfassung, wenn sie denn mal zustande kommt, dann auch diese machtpolitische Konstellation eins zu eins widerspiegeln?
Das bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall ist interessant, dass die russische Regierung dieses Projekt nicht vollkommen abgelehnt hat, sondern darauf hingewiesen hat, dass man in diese Richtung arbeiten kann. Das ist im Grunde genommen ein Verhandlungsangebot an den Westen. Man will nicht um jeden Preis an Assad festhalten, aber das Problem bleibt, dass Syrien ein Schlachtfeld ist unterschiedlicher Interessen und auch in der Innenpolitik natürlich die Sache jetzt insoweit geklärt ist, als die sogenannten Aufständischen, die Rebellen, militärisch besiegt worden sind. Die wichtigsten Fraktionen, die jetzt in Idlib, der letzten Fraktion in Syrien, die noch nicht, der letzten Region in Syrien, die noch nicht unter vollständiger Kontrolle des Regimes ist, jedenfalls was die Bevölkerungszentren anbelangt, dort in Idlib haben vor allem Al-Qaida-Kämpfer ihre Hochburg. Sie stellen etwa 60% der ungefähr 10.000 Kämpfer. Und es ist natürlich zu befürchten, dass die Russen und die syrische Regierung mit äußerster Brutalität gegen diese Leute vorgehen auf Kosten der Zivilbevölkerung. Aber bezeichnenderweise unternehmen die westlichen Länder nichts, um die Aufständischen, man könnte auch sagen, um diese Terroristen zur Kapitulation zu bewegen. Denn sie sind ja vom Westen, von den USA, von der Europäischen Union, hier insbesondere aus Frankreich und Großbritannien, sowie aus der Türkei in den Golfstaaten mit Waffen und Geld unterstützt worden über Jahre hinweg. Sie haben aber den Krieg verloren. Und wie gesagt, wie kommt man da ohne Gesichtsverlust raus? Diese Frage vermag man in Berlin und anderswo nicht zu beantworten.
Was wäre Ihre Antwort darauf?
Die Realitäten zur Kenntnis nehmen, wie sie sind, verhandeln mit Russland, verhandeln mit dem Iran, es dabei belassen und nicht weiterhin zu versuchen, Syrien zu destabilisieren, einen Regimewechsel herbeizuführen und auf den langfristigen Prozess zu setzen, dass die Syrer ohne Druck des Assad-Regimes in der Lage sind, die Verhältnisse zu ändern. Militärisch ist nichts zu erreichen. Militärisch sind die Schlachten insoweit geschlagen, als Assad definitiv an der Macht bleiben wird auf die nächsten Jahre hinaus.
Sagt der Politik- und Islamwissenschaftler Michael Lüders. Vielen Dank. Anders als der syrische Bürgerkrieg kommt die Reise der drei Geschwister Fatima, Hussein und Bulbul nun an ihr Ende. Der syrische Schriftsteller Khaled Khalifa schildert uns diese Reise in seinem Roman »Der Tod ist ein mühseliges Geschäft«. Genau diese Erfahrung machen die drei, als sie den Leichnam ihres Vaters quer durch Syrien fahren, damit ihr Vater, wie er es gewollt hat, in seinem Heimatdorf bestattet werden kann. Bei der Ankunft dort müssen die Geschwister dann erfahren, dass sie zwar ihr Reiseziel erreicht haben, das Dorf, dass aber das Ziel ihrer Reise sich so nicht erreichen lässt, wie ihr Vater und sie es sich vorgestellt haben.
Gegen Mitternacht kamen sie in Anabija an. Im Haus ihres Onkels Najif brannte noch Licht. Man hörte das Murmeln von Männern, die drinnen auf den Toten warteten, und das Klirren von Teegläsern. Kasim handelte rasch und energisch. Er erlaubte niemandem einen Blick auf den Toten und legte die Bestattung auf die Zeit gleich nach dem Morgengebet fest. Es war durchaus üblich, Tote im Morgengrauen zu bestatten. Die Luftangriffe begannen nicht vor 7 Uhr. Kasim nahm einen jungen Mann zum Friedhof mit und gemeinsam hoben sie das Grab aus. Er hörte nicht auf die Anweisungen seines Vaters und befolgte auch nicht den letzten Willen seines verstorbenen Onkels, der, wie Hussein deutlich machte, seine letzte Ruhestätte im Grab seiner Schwester haben wollte. Sein Bruder Najif hieß seinem Sohn, ihn in der Nähe seiner Mutter zu beerdigen. Najif wollte den letzten Willen der Mutter erfüllen, die vor über 40 Jahren verschieden war und deren letzter Wille aus einem einzigen Satz bestand. Ich möchte, dass eure Gräber einst das meine umschließen. Doch der junge Kämpfer betrachtete letzte Wünsche als Luxus. Er wählte für seinen Onkel eine Grabstätte ganz woanders, verloren zwischen unzähligen fremden Gräbern. Er lag nicht im Grab seiner Schwester und so war sein letzter Wunsch nicht in Erfüllung gegangen. Er lag auch nicht in der Nähe seiner Mutter oder seiner Großmutter. Sein Grab war in einer fernen Ecke des Friedhofs. Er hatte weit weg gelebt und so musste er auch weit weg begraben werden. Aber jedenfalls hatte er ein Grab. Und ein Grab zu haben, ist keine Kleinigkeit.
Mitten im Krieg. Zukunft für Syrien gesucht. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Seit 2011 sind mehr als 5,5 Millionen Menschen aus Syrien geflohen. Mehr als 6 Millionen sind innerhalb Syriens auf der Flucht. Und wenn die Entscheidungsschlacht um die Provinz Idlib erst einmal richtig begonnen hat, dann wird diese Zahl noch um einiges anwachsen. Und wenn auch nur ein Teil dieser Flüchtlinge jemals wieder kehrt machen kann auf dieser Flucht, dann bleibt immer noch die Frage, wohin die Vertriebenen zurückkehren werden. In dieselbe Region, aus der sie geflohen sind? Oder in eine andere? Oder in dieselbe Region, die aber nach 7 Jahren Krieg nicht mehr dieselbe, sondern eine andere ist? Denn mit der Vertreibung der Menschen ging auch die Zerstörung ihrer Heimat einher. Professor Mamoun Fanza ist Archäologe aus Syrien, geboren 1946 in der traditionsreichen Stadt Aleppo. Mit 20 Jahren ist er nach Deutschland gekommen und lehrt heute als Honorarprofessor an der Universität Oldenburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Auch in Ihrer Heimatstadt Aleppo, Herr Professor Fanza, hat es im syrischen Bürgerkrieg große Zerstörungen gegeben, so wie auch in anderen Teilen des Landes. Was ist Syrien und seinem kulturellen Leben dadurch verloren gegangen?
Ziemlich viel. Es gibt keine von der UNESCO anerkannte Weltkulturerbestätte, was nicht teilweise zerstört oder auch zum großen Teil zerstört, wenn ich an die Altstadt von Aleppo denke, wo 70% der Altstadt eigentlich komplett zerstört worden sind. Ich denke auch an Palmyra, die mehrere Kriege hinter sich hat, wo es auch die wirklich wichtigen Bauten zerstört worden sind. Aber es gibt auch natürlich in Krafta Chevalier und woanders auch, was mir wirklich auch Sorgen macht, ist die ganze Region um Idlib, beziehungsweise auch nördlich davon, dass es sogenannte Totenstädte, das ist ein Areal von über 150 Kilometer Länge und in etwa 30, 40 Kilometer Breite, der wird jetzt auch komplett durch die Bombardierung höchstwahrscheinlich angegriffen.
Man könnte versucht sein, solche kulturellen Verluste zu vergleichen mit den Menschenleben, die der syrische Bürgerkrieg ausgelöscht hat. Und da käme man zu dem Ergebnis, dass die Menschenleben natürlich, sage ich jetzt mal, bedeutend schwerer wiegen. Deshalb sollten wir uns klar machen, was die Verluste, die Sie gerade geschildert haben, für die Zukunft des Landes und für das Zusammenleben der Menschen dort bedeuten.
Ja, Sie haben auch recht. Natürlich, Menschenverlust ist nicht ersetzbar. Die Denkmäler sind teilweise noch wieder aufzubauen. Da haben Sie auch vollkommen recht. Aber trotzdem wichtig für die Syrer eigentlich, dass sie ihre kulturelle Identität wiederbekommen. Syrien lebt wirklich von der kulturhistorischen Vergangenheit, die sich hinter sich hat. Ein Archäologe aus Frankreich hat vor Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt, das ganze Syrien ist ein Freilichtmuseum. Und da müssen natürlich auch gerade beim Wiederaufbau schwer festgelegt werden, auch wo wieder aufgebaut werden, abgesehen davon, dass natürlich auch in den verschiedenen Bereichen, die nicht zu Weltkulturerbe gehören, da auch viel Zerstörung stattgefunden hat. Und da muss man natürlich auch gucken, wie kann ich auch die Hunderte von Tells, die jetzt zerstört worden sind, die aber noch nicht untersucht worden sind, wo die geplündert worden sind. Im großen Teil befinden sich viele Objekte aus diesen Tells, die aus dem 3., 4. Jahrtausend vor Christus bis in etwa um Christi Geburt. Und da ist es wirklich mal anzusetzen, neben natürlich der Wiederaufbau oder dass die Leute ein Dach über den Kopf bekommen.
Ihre Heimatstadt Aleppo galt ja auch immer als ein Beispiel für das Zusammenleben vieler Religionen, Kulturen und auch Völker. Nun hören wir, dass der alte und wohl auch neue Machthaber Assad die Zerstörung großer Gebiete und die massenhafte Vertreibung der Menschen zu einer demografischen Neuordnung nutzt, dass er zurückeroberte Gebiete an loyale Bevölkerungsgruppen gibt, dass er Bevölkerungsgruppen je nach Loyalität voneinander räumlich trennt. Kann also zum Beispiel Aleppo, selbst wenn es materiell wieder aufgebaut würde, jemals wieder so werden, wie es war, nämlich als ein Beispiel für das Zusammenleben vieler Kulturen?
Das glaube ich auch nicht. Ganz zu schweigen auch von den anderen verschiedene Zusammenleben der unterschiedlichen Menschen völlig ohne die Kultur zu berücksichtigen. Wir haben, wie Sie auch schon gesagt, mit Recht in Aleppo haben unterschiedliche Ethnien, unterschiedliche Religionen zusammengelebt und durch die Veränderung der Demografie werden wir wahnsinnig schwer haben, das den Wiederaufbau auf diese gesellschaftlichen Ebene zu erreichen. Leben jetzt zurzeit in Aleppo zahlreiche Söldner aus Afghanistan, die in der zerstörten Ost-Aleppo verschiedene Häuser gefunden haben, wo sie da drin leben. Auch die Aleppiner selbst sind nach der Eroberung Aleppo nach Idlib hingeführt werden und viele Aleppiner leben auch im Ausland. Ich denke, die Zusammensetzung der Bevölkerung durch diese veränderte Demografie, aber auch durch die Zerstörung ihrer eigenen Gebiete wird so wahnsinnig schwierig werden.
Wir haben im Lauf der Sendung immer wieder gehört, dass viele Akteure und Beobachter sich jetzt während des laufenden Krieges bereits Gedanken machen über die Zeit danach, ob es nun die verfassungsrechtliche oder die strafrechtliche Seite betrifft oder auch die machtpolitisch-geopolitische. Sie machen sich seit einigen Jahren ja schon Gedanken über Wiederaufbaufragen in Syrien. Wann ist der richtige Zeitpunkt, einen Wiederaufbau zu planen? Kann man das tatsächlich machen, wenn der Krieg noch voll im Gange ist?
Nein, das geht leider nicht. Also von hier aus lässt sich das nicht vor Ort auch machen, weil wir dürfen auch von Deutschland aus überhaupt gar keinen Kontakt mit dem Regime haben. Aber auf der anderen Seite ist es auch wirklich gefährlich, wenn man dahin fährt. Und wenn man gerade bekannt ist, dass er auch Regimegegner ist, da wird das natürlich auch schwierig. Wir warten auch auf eine Situation, die eventuell auftreten können, wenn natürlich die in Westeuropa oder die arabischen Länder am Persischen Golf bereit sind, auch zu helfen, dass das dann auch mit Bedingungen geknüpft werden, dass sie nicht einfach Gelder zur Verfügung stellen und Know-how, sondern sagen, wir möchten gerne auch, dass die Rechte der Rückkehrer gesichert werden, auch dass der Wiederaufbau nicht nach, wie Sie eben gesagt haben, nach Menschen, die regimetreu sind oder auch dass dieses, was in Aleppo oder in Syrien häufig auch zitiert wird, dass der Wiederaufbau wird mit der sogenannte Paragraph 10 von Assad herausgegeben worden ist, dass es dort auch die informelle Siedlung für alle Mal beseitigt werden, wenn man auch Syrien kennt und die Korruption dort, da werden auch durch den Wiederaufbau mehr in solche Korruption-Affären auch kommen, wo die Anhänger Assad bevorzugt werden. Und das wird also auch wieder ein Ansatz eigentlich auch von einer, nicht Bürgerkrieg, aber zumindest ständige Auseinandersetzung zwischen Bewohner oder zwischen alten Bewohner und die neuen Bewohner, die dazugekommen sind.
Wie sieht Ihr Bild von einem Syrien nach dem Krieg aus? Nicht Ihr Idealbild, sondern Ihr realistisches?
Also für die nächsten 10 Jahre kann ich gar nicht so vorstellen, dass dieses Land befriedigt wird, wenn das nicht von außen wirklich sehr stark beeinflusst wird. Das heißt also auch die Europäische Union, UNO und auch andere, die wirklich interessiert sind, dass Frieden in Syrien herrscht. Da sehe ich ja überhaupt gar keine Möglichkeit, wenn das so bleibt, wie es ist, dass das auch ständig weiterhin Bombenanschläge und ich sage immer häufig in meine Vorträge, jetzt wird also auch, wenn alles angeblich befreit wird, wird der richtige Bürgerkrieg auch beginnen.
Professor Mamoun Fanza, Archäologe aus der syrischen Stadt Aleppo und heute Honorarprofessor an der Universität Oldenburg. Vielen Dank. Mitten im Krieg, Zukunft für Syrien gesucht. Das war der Tag in HR2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.